Muss B2B-Marketing mehr wie B2C werden? Was gibt es Spannendes in der Welt von B2B-Marketing-Tools? Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit von Marketing und Sales? Und wie können wir künstliche Intelligenz im B2B wirksam einsetzen?
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Über all die Punkte habe ich mit Patrick Schwarz von Calderis gesprochen. Während der Aufnahme habe ich gemerkt, dass das viel zu viel für nur eine Podcast-Episode sein wird. Aber wir wollten auch kein Thema weglassen und wir wollten auch inhaltlich nicht nur an der Oberfläche bleiben. Deshalb haben wir während der Aufnahme beschlossen, einfach 4 Aufnahmen oder 4 Episoden daraus zu machen. Heute hörst du Teil 1 zum Thema Marktentwicklung im B2B-Marketing, also muss B2B mehr wie B2C werden? So, damit du keine dieser Folgen verpasst, die jetzt in den nächsten Wochen dann kommen werden, am besten einfach den Podcast abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit Teil 1. So, herzlich willkommen mal wieder hier im Podcast-Studio, Patrick. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke, dass ich wieder hier sein darf, Robin.
So, für alle, die unsere erste Episode noch nicht gehört haben, wer bist du, was machst du und was versteckt sich hinter deinem geilen Titel Commercial Excellence and Marketing Senior Director EMEA? So.
Ja, genau. Das ist ein Titel, wegen dem ich auch keinerlei Business Cards haben darf, weil es gar nicht aufpassen würde. Nein, Spaß beiseite. Was mache ich? Ich bin bei dem Unternehmen Calderis. Wir stellen sogenannte Refractories her. Das ist überall im Hochtemperaturbereich. Setzt man das ein, um zum Beispiel einen Ofen davor zu schützen, wenn man da ein heißes Material schmilzt, selber zu schmelzen. Ja, das ist so mal eine ganz vereinfachte Version, was wir herstellen. Und ich beschäftige mich damit, im Grunde das Unternehmen jeden Tag ein Stück besser zu machen, den kommerziellen Bereich des Unternehmens jeden Tag ein Stück besser zu machen für die Region EMEA. Das versteckt sich hinter dem Titel. Das heißt also Themen in Sales, Service, Marketing, CRM, was heute unser Thema auch ist, beschäftigen mich Tag ein, Tag aus. Und das seit, wir haben es ja gerade im Vorgespräch auch nochmal analysiert, über 20 Jahren tatsächlich. Immer im B2B-Umfeld, immer im Industrieumfeld. Also von daher, ja, das ist schon eine ganz schöne Zeit.
Genau. Und wenn wir beim ersten Mal hat man ja sehr stark das Thema CRM und Tech nur beleuchtet. Jetzt wollen wir auch so ein bisschen die Klammer mal ein bisschen größer machen, weil du halt auch, sagen wir, auch im Laufe deiner Zeit plus in dem jetzigen Job ja auch sehr viel Schnittstellenfunktionen hast und jetzt nicht nur auf MarTech irgendwie schaust, sondern ja auch mit vielen Menschen zu tun hast, die dann Sales machen, die Marketing machen. Und da wollen wir mal so ein bisschen schauen und verschiedene Themen und Thesen mal durchdeklinieren, um mal zu gucken, was hast du da gelernt im Laufe der letzten 20 Jahre? Ich würde das mal abgleichen auch mit dem, was wir tagtäglich so in den Projekten mitnehmen und dann auch mal ein bisschen in die Diskussion gehen. Und als erstes Thema habe ich mal mitgenommen, so zur allgemeinen Marktentwicklung. B2B versus B2C, beziehungsweise so diese These, die sich daraus entwickelt hat, wird B2B oder muss B2B immer mehr Richtung B2C werden, weil wir alle durch Amazon irgendwie schon eine gewisse Customer Experience haben und die dann im B2B, wird die dann jetzt auch da erwartet? Und wenn ja, wie können wir da mit Marketing, mit Technologie, mit Vertrieb, wie können oder müssen wir darauf reagieren? Sehr komplexe Fragestellung, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, absolut. Und dann lass uns vielleicht mal Stück für Stück reingehen. Ich glaube, dass das Erste, was in deiner These drinsteckt, ist auch, glaube ich, was in den Unis weltweit jederzeit gepredigt wird. Am Ende geht es um Menschen. Ja, also auch Entscheider in Unternehmen, Einkäufer, Produktionsleiter, wer auch immer dein Counterpart ist, ist ein Mensch. Und im privaten Umfeld werden wir nun mal mit dem B2C konfrontiert. Wir werden mit Amazon und Competitoren von denen konfrontiert. Und da schleift sich was ein bei dir. Ja, das heißt, du schickst eine Anfrage an Amazon raus, du erwartest sofort eine Antwort. Es ist nicht mehr, dass du sagst, innerhalb von 24 Stunden oder noch länger erwarte ich eine Antwort, sondern eigentlich instant. Ja, du erwartest eine Antwort in deiner Sprache, egal wo du dich auf dem Planeten befindest. Instant. Ja, das sind alles Dinge, die du dort erlebst. Und wenn du sie einmal erlebt hast, dann willst du sie ja nicht mehr loslassen. Das ist im B2B-Umfeld, glaube ich, so eins zu eins nicht zu übersetzen. Die Frage ist auch, muss das so sein? Ja, aber wo du natürlich recht hast mit deinem Punkt ist, es entwickelt sich. Ja, und da jetzt einfach mal den Sprung zurück machen, ja, 20 Jahre, als ich im Business angefangen habe, da war ich selber im Vertrieb und da haben wir Kundenanfragen per Fax bekommen. Ja, also das gute alte Faxgerät, wer kennt es nicht, ja, morgens der Erste, der ins Büro kam, hat den Stapel Faxe vom Vortag rausgenommen und erstmal verteilt, ja, und dann hat man darauf reagiert oder nicht reagiert. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz weit zurück. Aber auch da, es gab diese Kommunikation, gab diesen Austausch und es haben sich dann im Grunde Normen, glaube ich, eingeschliffen. Also wenn ein Kunde auf einen Fax innerhalb von einer Woche keine Rückmeldung hatte, das war schon ungewöhnlich. Ist es durch die E-Mail deutlich anders geworden? Nicht unbedingt. Ja, es war immer noch so diese Zeitspanne. Also worauf ich hinaus will, ist, wir haben vielleicht die Kommunikationsmedien verändert, aber so im B2B weiß man schon, man arbeitet mit Unternehmen und häufig ist es dann ausreichend oder auch andersrum. Man nimmt einfach den Hörer in die Hand, wenn es dann doch wichtiger ist, ja, weil man, es ist ja keine persönliche Einkaufserfahrung, zum Beispiel, wenn man jetzt Einkäufer ist, sondern es ist ja eine bedarfsabgeleitete Einkaufserfahrung für das Unternehmen. Das heißt also, wenn irgendwo der Schuh drückt, dann zu sagen, ach, boah, die haben jetzt nicht geantwortet, dann gehe ich woanders hin. Das mag es alles geben, ja. Es ist immer besser, als Erster zu antworten. Aber häufig ist es ja so, wenn ich irgendeine Brand oder ein Produkt habe, was irgendwie halbwegs gut im Markt positioniert ist, dann ist das Interesse an dem Produkt einfach da. Und das ist ja auch bei Unternehmen so, dass ich dann nicht wie bei einem iPhone jetzt die Möglichkeit habe, ich kann es da oder da kaufen, sondern ich kann dieses Produkt von diesem Unternehmen kaufen oder ich kann ein Wettbewerberprodukt kaufen. Das heißt, also ein Stück weit ist man da, glaube ich, nachlässiger. Aber lass mich vielleicht noch einen Punkt, ich rede schon wieder viel, muss immer unterbrechen, aber lass mich da vielleicht noch einen Gedanken mit einweben. Was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass diese Erfahrung auch bei den Leuten im bearbeiteten Unternehmen ankommen muss. Ja, also ich kann dir ein Beispiel aus der Vergangenheit, aus einem Austausch berichten, wenn es um das Thema Customer Service geht. Also genau das, was du sagst, Amazonisierung. Ja, das heißt, also ich gehe auf das Unternehmen zu und habe was auch immer für ein Case. Ich brauche ein Dokument oder ich habe eine Anfrage, ich brauche ein Ersatzteil, whatever. Ja, und wenn die Leute dann nicht verstehen, dass man da halt in einer gewissen Frist, wie gesagt, 24 Stunden oder instant, halte ich für unrealistisch in den meisten B2B-Unternehmen, aber innerhalb einer Woche zu antworten hat. Wenn die Leute das nicht verstehen, das ist dann wieder so ein Kultur- oder Change-Kampf, den man dann zum Beispiel aus Commercial Excellence-Sicht, ja, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen wirklich schaffen muss, wo man die Awareness ja wirklich hochbringen muss und sagen, hey, also in diesen Fällen, ja, wenn ich jetzt ein Ersatzteil zum Beispiel brauche, das kriege ich vielleicht auch woanders und dann haben wir später nicht mehr den Service Sale, ja. Und das sind dann Fälle, wo man wirklich erstmal das Unternehmen abholen muss.
Ja, ich finde da dann ganz, ganz viele spannende Punkte mit drin, nämlich dieses Thema Geschwindigkeit. Also sie sollte hoch sein. Aber gleichzeitig, ja, sie muss nicht instant irgendwie passieren, weil wenn ich zum Beispiel, und das führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage, nehmen wir an, ich suche gerade ein neues CRM. Und bin dann irgendwie pendel zwischen HubSpot und Salesforce und ich frage bei beiden an. Ja, dann antwortet einer schneller, dann unterschreibe ich ja nicht einfach direkt dann da. So, das führt mich nicht mehr zu dem Punkt Customer Journey und Thema digitaler Anteil an der Customer Journey. Im B2C würde ich sagen, bei nahezu jedem Produkt ist der digitale Anteil wahrscheinlich jetzt bei über 90%. Im B2B ist es aber auch so, wenn ich sage HubSpot oder Salesforce, dann habe ich ja davor schon eine ganze Reihe an Recherche gemacht und danach starte ich der Kaufentscheidungsprozess. Bevor ich mit einem Salesmenschen spreche, ist digital schon eine ganze Menge passiert. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, da muss man auch wieder unterscheiden, bin ich neu im Markt, habe ich ein neues Produkt oder bin ich ein etablierter Player? Ich glaube, oder zumindest für die Unternehmen, für die ich in der Vergangenheit auch gearbeitet habe, da waren sehr, sehr häufig auch Marktführer dabei. Das ist eine komfortable Position, auf der man sich vielleicht hier und da auch mal ausruhen mag. Ja, also, aber das meine ich gar nicht böse, sondern eben um auf deinen Punkt anzusprechen. Ja, also wenn ich mir ein CRM aussuche und nur HubSpot hat geantwortet, Salesforce noch nicht, dann würde ich keine Entscheidung treffen, weil jeder kann googeln die Position von Salesforce im Markt. Es wäre wirklich, also man würde als Entscheidungsträger, glaube ich, auch gesteinigt werden, wenn man das tun würde, ja, die Entscheidung zu treffen, ohne sich das Produkt anzuschauen. Und das ist natürlich auch eine Sache im B2B. Wie gesagt, ich habe eine bedarfsabgeleitete Recherche oder Entscheidung zu treffen. Und da habe ich jetzt nicht 100 vergleichbare Optionen, sondern es ist irgendwo, gibt es eine Top 5 oder eine Shortlist, mit der ich mich auseinandersetzen muss und dann in der Regel auch tue. Das heißt nicht, und das ist mir auch ganz wichtig zu beurteilen, zu sagen hier, das heißt nicht, dass derjenige, der schneller antwortet als die anderen, dass er keinen Vorteil hat, ja, sondern es ist nämlich auch die Prägung dann auf den Kunden. Wenn ich sehe, also um in deinem Beispiel zu bleiben, HubSpot antwortet innerhalb von 24 Stunden und der Wettbewerber antwortet erst 2 Wochen später, dann habe ich damit natürlich auch einen gewissen Eindruck beim Kunden hinterlassen, den ich aber, und das ist mein täglich Brot, ja, den ich aber im gesamten Vertriebsprozess auch aufrechterhalten muss. Das ist dann eben dieses, wenn ich am Anfang exzellent bin, dann muss ich in der Mitte exzellent sein und am Ende exzellent sein, damit diese ganze Story beim Kunden passt. Das heißt, wenn ich dann später ein Fauxpas habe, dann gleicht sich das wieder aus. Ja, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, wenn der eine schnell antwortet und der andere spät antwortet, dass das erstmal einen Einfluss hat und dass das auch dazu führen wird, dass der Spätere es im Prozess deutlich schwerer haben könnte.
So die große Herausforderung, die wir dann ja haben, ich meine, im B2C hast du es ja auch, du musst sehr, sehr viele Touchpoints im Prinzip orchestrieren, weil du in verschiedenen Medien ja irgendwo präsent bist. Im B2B ist die Herausforderung ja eher im gesamten Entscheidungsprozess dann, wie du es gerade sagst, zumindest kein Fauxpas haben. Das wäre schon mal ganz hilfreich. Das heißt, die Geschwindigkeit muss stimmen, die Qualität der Antworten muss irgendwo auch stimmen. Du musst halt eben auch Leute haben, wo du Bock hast von zu kaufen, weil wenn da halt eben dann am Ende der Typ oder die Frau, die du dann am Hörer hast von dem Unternehmen, dir einfach nicht passt oder an dir vorbeiredet, ja, dann egal was du davor gemacht hast, da endet dann die Reise auch schnell.
Da würde ich dir widersprechen, tatsächlich. Aktiv widersprechen und ich arbeite natürlich auch jeden Tag daran, ja, den Vertriebsprozess, die Vertriebler besser zu machen, ja, also dass das sauberer und ein besseres Kundenerlebnis entsteht dadurch. Ja. Mhm. Aber am Ende muss ich sagen, bin ich leider auch der Überzeugung und vielleicht auch, weil ich selber so geprägt bin, für mich entscheidet das Produkt. Mhm. Das heißt, also ich würde, um es mal auf den privaten Bereich, auf den eigenen Bereich zu übertragen, ich würde, wenn ich ein BMW-Auto toll finde, das BMW-Auto auch von einem schlechten Verkäufer kaufen. Weil mir geht es um den BMW, nicht um den Verkäufer. Natürlich habe ich da wieder die größere Auswahl. Ich kann einfach zu einem anderen Autohaus gehen, wenn ich mit dem Autohaus nicht zufrieden bin. Ja, aber wenn es die Möglichkeit jetzt nicht gibt, ja, dann würde ich mich trotzdem für das Produkt entscheiden, auch gegen den Verkäufer. Und ich kann dir auch sagen, jetzt wieder zurück in die B2B-Welt gesprungen, das ist im industriellen Umfeld auch genau so, dass ich das Produkt aufgrund des Produkts kaufe, nicht ausschließlich aufgrund des Verkäufers. Natürlich hat der Verkäufer einen Einfluss, oder Verkäuferin natürlich, einen Einfluss auf den Verkaufsprozess. Und natürlich kann es, wenn es auf der Kippe steht, das auch dann zum Scheitern führen. Deswegen machen wir das Ganze ja und wollen das eben auf eine professionelle Basis stellen. Aber gerade im industriellen B2B-Umfeld sollte man nicht unterschätzen, welchen Wert das eigentliche Produkt hat, nachdem der Kunde guckt, gegen den Rest des Prozesses.
Ja, aber... So, also ich verstehe deinen Punkt. Funktioniert aus meiner Sicht aber nur da, wo du ein hohes Maß an Produktkompetenz und auch ein hohes Maß an Vergleichbarkeit auf Kundenseite hast. Das heißt, der Kunde muss verstehen, was er wirklich braucht. Der muss verstehen, welches Produkt besser für ihn ist. Und das ist aus meiner These, im industriellen Umfeld bin ich nicht so tief in diesen Entscheidungsprozessen drin. Wir machen nur das Marketing dann dafür. Aber die Frage ist, bei welchen Produkten kann der Kunde das dann tatsächlich beurteilen? Weil wir stolpern auch immer wieder über Sachen. Wir haben dann eine Software angeschafft, aber wir sind nicht zufrieden damit. Mhm. Da merkt man dann ja schon, okay, die Kompetenz bei der Entscheidung ist schwierig. Ja. So, wir sind Dienstleister. Eine Vergleichbarkeit von Agenturen ist wahnsinnig schwierig. Also da ist ganz, ganz viel Nasenfaktor mit drin, weil du kannst nicht sagen, wie gut machen die denn das SEO dann wirklich hinten raus. Das heißt, diese Vergleichbarkeit im industriellen Umfeld, kannst du gleich mal was dazu sagen? Wie sie gegeben ist, ich weiß, dass in vielen Bereichen die Vergleichbarkeit so aus Kundensicht gar nicht gegeben ist.
Ja, ich glaube, das ist auch immer einer der Faktoren, mit dem ein Vertriebler, wie gesagt, im industriellen Umfeld auch in die Tür reinkommt, eben Unterschiede aufzuzeigen und Benefits aufzeigen zu können. Ja, das heißt also auch die Beratungsleistung des Vertrieblers ist nicht zu sagen, ich habe hier ein Produkt, kauf das ist billiger, das ist besser, sondern eben den Kundenprozess, die Kundenindustrie zu verstehen und zu verstehen, was machen die denn und warum spielt mein Produkt da eine Rolle oder welche Rolle spielt mein Produkt und dann eben aus Kundensicht beraten zu können, ja, wenn du jetzt von dem Wettbewerbsprodukt auf mein Produkt wechselst, was bedeutet das denn tatsächlich für dich? Also ich bin da bin ich 100% bei dir. Die Beratungsleistung als solches ist das, was den industriellen Vertrieb ausmacht. Ja, und ganz häufig eben dort weniger das eigene Produkt zu verkaufen, zu vermarkten, ja, sondern tatsächlich eher dem Kunden eine, sagen wir mal, kostenlose, ja, Beratungsleistung dabei zu geben, weil der Kunde vielleicht Experte in der Produktion seines Unternehmens ist oder auch Experte dann für sein Produkt ist, aber die Prozesse darum, die ja dann mich als Verkaufende normalerweise beschäftigen, vielleicht nicht zu 1000% überblickt und dann eben auch, wie du sagst, den Markt und den Unterschied dort zu überblicken. Und ich bin 100% bei dir. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Agentur bräuchte, das ist super, super schwierig, da jetzt jemanden zu finden. Oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück als Entscheider, was zum Beispiel die Themen CRM angeht. Ja. Na, wenn ich dann eben einen IT-Dienstleister brauche, der mich da unterstützt, ja, Es ist zum einen klar, kann ich mir dann Referenzen angucken und kann mir tolle Präsentationen und so weiter angucken. Alles kann ich sehen und ich kann auch mit den Menschen sprechen, die den Pitch zu mir machen. Aber am Ende sind es ja die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die den Unterschied machen. Ja? Und deswegen finde ich, ist es halt super, super schwierig, dort eine vergleichbare Basis zu bekommen.
Ist das bei euch im Industrieumfeld anders? Also das heißt, dass die Einkäufer einfach hingehen, sagen, sie haben ihre, sag ich mal, Rate-Card, wo sie alles irgendwie dann durchgehen und sagen, folgende Produktspezifika müssen wir haben. Und man kann es wirklich einfach A, B nebeneinander legen, eine Excel-Sheet und nachher sagen, okay, du musst das kaufen, weil besser.
Na, ich glaube, es, im Commodity-Bereich wird das sicherlich schon so sein, ja. Aber es ist typischerweise nicht der Bereich, mit dem ich mich die letzten 20 Jahre beschäftigt habe. Also das heißt, die Antwort ist erstmal nein, mit einem Aber. Natürlich versuchen Einkäufer und auch Einkäufertrainings und so weiter, das Ganze irgendwie immer auf vergleichbare Basen zu stellen. Es gibt Tools, die das dann quasi für dich tun sollen. Auch mittlerweile KI-unterstützte Tools, die dann irgendwelche Sachen auslesen und versuchen, vergleichbar zu machen. Und das mag auch funktionieren. Ja, aber nicht immer, nicht überall. Deswegen ist es jetzt sehr schwierig, das allgemein zu beantworten. Aber ich glaube, wieder der Punkt zurückkommen, wenn du dem Kunden glaubhaft vermitteln kannst, dass du einen Mehrwert für das Unternehmen schaffen kannst, den jemand anders nicht schaffen kann, ja, dann spielt der Preis zum Beispiel halt auch wieder eine geringere Rolle, als wenn du eben auf einem Bereich unterwegs bist, wo du sagst, okay, A, B und C können im Grunde dasselbe, jetzt produktseitig, nicht die Firmen, die Produkte können dasselbe, ja, und dann schaue ich mir halt nur noch den Preis und die Lieferzeit an. Ja, aber selbst Lieferzeit kann halt ein entscheidender Faktor sein. Guck dir die Straße Hormus an, ja, wenn da was durchgehen muss und du hast es auf Lager, dann spielt der Preis auch wieder eine untergeordnete Rolle. Also ich glaube, es ist schon sehr, sehr komplex im industriellen Umfeld, warum Entscheidungen getroffen werden, und dann hängt es halt ganz klar von den Produkten ab, die man verkauft.
Und noch einmal ein Sprung jetzt zurück, Thema Customer Journey und digitaler Anteil. Wie hat sich das verändert? Wie ist das bei euch oder wie nimmst du es als relevant wahr? Ist es so dieses Klischee oder was in den Hochschulen gepredigt wird, dass im Prinzip immer, sobald der Verkäufer ins Spiel kommt, ist irgendwie je nach Studie 70-90% der Customer Journey ist schon gelaufen im B2B-Bereich. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Hat sich das stark verändert? Siehst du da perspektivisch noch eine stärkere Veränderung, dass sogar noch mehr des Kaufentscheidungsprozesses digital stattfindet? Wie nimmst du es wahr?
Schwierig. Ich glaube, dass der Kaufentscheidungsprozess tatsächlich erst mit dem Kunden häufig, mit dem Lieferanten häufig stattfindet. Die Vorauswahl, ganz klar, also da haben Sie sicherlich einen Punkt, die findet heutzutage übers Internet statt, ja, also. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit den 5 Unternehmen, ja. Also ich habe schon mal 5 Unternehmen gefunden. Und da jetzt ein sechstes, dass da jetzt nochmal ein sechstes reinkommt, ist eher unwahrscheinlich. Ja, aber das ist natürlich dann auch eben wieder der Differenzierungsfaktor im Vertrieb, dass ich schauen kann, dass ich dieses sechste Unternehmen werde, dass dann also aktiver Vertrieb, Kunden finden, Cold Calling, was auch immer, welche Maßnahmen ich da machen kann oder eben dann halt auch über Marketingmaßnahmen versuchen, mein Brand, meine Marke irgendwo dort platzieren zu können, dass ich eben in solchen Listen auftauche. Aber wie gesagt, gehen wir erstmal davon aus, dass der Einkäufer oder der Entscheider diese 5 Unternehmen für sich selber gefunden hat. So sind das jetzt 30, 50 oder 70% der Journey. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ja, das ist für mich relativ theoretisch. Ich glaube, was halt stattfindet, ist, ich habe eine Notwendigkeit, einen Bedarf, einen abgeleiteten Bedarf aus meinem Unternehmen, etwas zu tun. Ja, also zum Beispiel, ich brauche eine neue Maschine für irgendwas. Dann google ich das oder frage ChatGPT oder was auch immer, komme also darüber irgendwie an Informationen und darüber kriege ich halt erstmal eine Liste. In der Regel glaube ich schon, dass die Menschen dann noch einen Schritt weitergehen und sich diese Liste anschauen oder dann der KI weitere Fragen stellen dazu. Ja, das glaube ich schon, aber ich bin der Überzeugung, zumindest heute noch im industriellen Umfeld, da wird dann die Grenze langsam erreicht, weil die ganzen Datasheets und so weiter mir immer allgemeine Informationen geben. Und ich glaube, jeder Kunde sagt, ja, ich bin aber speziell. Ja, also die Produktion bei, was weiß ich, das Datasheet sagt, die Produktion bei 21 Grad. Ja, aber wir sitzen in Novosibirsk. Bei uns sind es halt nur, was weiß ich, 6 Grad. Ja, so. Und dann muss ich halt in die Interaktion gehen mit dem Vertrieb, solche Sachen. Also ich glaube schon, dass da immer noch dieser Vertriebsteil folgen wird und dass dort dann der direkte Austausch erfolgt. Und da, um jetzt wieder zurückzukommen zu der ursprünglichen Frage, wenn ich an dem Punkt bin, dann ist, glaube ich, sehr vieles noch wie vor 10, 15, 20, 30 Jahren vom Prozess her, also die direkte Austausch mit dem Kunden, natürlich datengetrieben und Tool unterstützt, aber ich glaube, es ist dann noch sehr viel Mensch-zu-Mensch-Austausch, was nicht Schlechtes ist, ja, also nicht etwas, was ich möchte, das weggeht, sondern einfach nur eine Feststellung. Aber ich glaube, auf dem Weg dahin hat sich im B2B halt sehr viel getan. Ja, und da vielleicht auch noch so eine provokante These reinzuwerfen. Ich glaube, nicht unbedingt getrieben vom B2B, also forciert, sondern eher davon profitieren, dass sich im B2C Dinge weiterentwickelt haben oder mussten und dann zum Beispiel Standard im Tool wurden. Also nehmen wir ein ganz klassisches Beispiel aus dem Marketing-Tool, HubSpot, Salesforce, wer auch immer. Ja, irgendwann war die Customer Journey da oder der Customer Journey Builder war da. Ja, das heißt also, ich konnte nicht nur irgendwie eine Liste anlegen und eine Mail rausschicken, sondern ich konnte da halt noch 3, 4, 5 oder x-beliebige Anzahl an Aktionen dahinter werfen und hatte auf einmal eine Customer Journey. Was ich mir jetzt vorstelle als B2Bler im B2C-Umfeld voll umfangreich genutzt wird und ihr wahnsinnig tolle Journeys mit hunderten Interaktionen für eure Kunden baut. Im B2B kann ich dir sagen, nach wie vor häufig, was ich antreffe, ist Kampagne gestartet, Liste geladen, E-Mail geschickt, Kampagne geendet. Ja, also ich habe zwar den Journey Builder, aber that's it, ja. Aber trotzdem, und das, du lachst, ja, also ich sage das nur für die Zuhörer, du lachst darüber. Ich auch, aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt trotzdem der Effizienzgewinn. Mhm. Ja, und das sollte man halt auch nicht unterschätzen. Also ich mache Dinge damit deutlich einfacher, schneller und auch reproduzierbarer, ja, und dadurch gewinne ich die Effizienz und kann dann andere Dinge tun. Ja, also natürlich könnte ich das jetzt auch viel, viel besser machen. Es gibt auch bestimmt ganz, ganz viele B2B-Unternehmen, die das viel, viel besser machen, als ich es gerade provokant dargestellt habe. Ja. Aber allein, wenn man diesen Fall nimmt und sich nur das anschaut, habe ich selbst da schon Effizienzgewinne. Und ich glaube, das ist das, wo B2B in den letzten 20 Jahren sehr stark von B2C profitiert hat, dass Dinge halt rübergeschwappt sind oder Standard geworden sind in Tools, die man jetzt einfach dort nutzen kann und die mehr Effizienzgewinne geben. Und dann gibt es sicherlich exzellente Unternehmen, die es dann in Richtung B2C treiben. Also nimm Account-Based Marketing, ja, also wenn wir jetzt, ich sag mal, im B2C-Umfeld One-to-One-Marketing, hier wäre es dann Account-Based Marketing. Das ist etwas, was in der B2B-Welt angekommen ist, was sicherlich nicht jedes Unternehmen macht. Aber was jetzt viel leichter zu erreichen ist oder umzusetzen ist, als es vielleicht vor 5 oder 10 oder 15 Jahren möglich war. Ja, und das sind so Trends, wo ich sehe, dass das schwappt rüber und langsam nehmen Unternehmen das auf, dort, wo es halt Sinn macht.
Mhm. Ja, also dieses durch B2C getriebene kann ich absolut auch unterschreiben, weil so bei Morfire ist es so, wir haben ungefähr die Hälfte unserer Kunden ist B2B, die andere Hälfte ist B2C. Und wir machen ganz viele Sachen im B2B, treiben wir dann halt voran, datengetriebenes Marketing etc., was halt im B2B jetzt viel besser geht, was wir im B2C schon viel, viel länger machen. Da kann man immer sagen, ja, die B2Bler, die sind so rückständig. Nee, die haben ein Geschäftsmodell, was ohne funktioniert. Und der E-Commerce und der B2C, die würden auch weniger machen, wenn es funktionieren würde. Und das heißt, B2B hat in ganz vielen Fällen einfach schon so ein wahnsinnig gutes, funktionierendes, etabliertes Modell, dass auch diese Veränderungsgeschwindigkeit, die Notwendigkeit zum Teil auch gar nicht da war. Und wir sehen halt im B2B eine riesen Spannweite zwischen Unternehmen, die Weltmarktführer in DIT sind und seit 125 Jahren am Markt sind, versus du hast schnelle, wachsende, mit Venture Capital finanzierte B2B-SaaS-Unternehmen, die schnell wachsen müssen, die auf der grünen Wiese planen und die strukturieren sich ganz anders, die machen Marketing und Sales ganz anders. Mhm. Und das hat natürlich auch mal eine Frage von, hattest du auch gesagt, kennt man mich am Markt schon? Bin ich Marktführer? Das heißt, man kommt eigentlich gar nicht an mir vorbei. Oder bin ich Challenger, gehe in einen Markt rein, der noch gar nicht etabliert ist, wo die Leute noch gar nicht wissen. Und da geht man dann eher mit einer B2C-Logik dran, weil du weißt, okay, ich muss datengetrieben machen, ich muss halt eben Awareness auch schaffen etc., muss Touchpoints kreieren. Du gehst ganz anders ran. Also B2B in einen Topf zu schmeißen, so wie wir es ja zwischendurch mal gemacht haben, ist per se ja schon mal erstmal nicht der richtige Ansatz.
Natürlich.
So, also zusammenfassend zu Punkt 1, B2B sollte sich am B2C orientieren, weil wir haben es mit Menschen zu tun und die Menschen machen in ihrem privaten Umfeld halt eine andere Experience, als sie zum Teil im geschäftlichen Umfeld dann machen. Und je näher du an diese Experience rankommst, umso weniger, sagen wir, Friktion hast, umso weniger kreierst du Momente, wo die Leute sagen, da hätte ich jetzt aber gerne schneller die Rückmeldung. Gleichzeitig kann man diese Kaufentscheidungsprozesse halt auch nicht unbedingt miteinander vergleichen, weil du hast so schön so ein wunderbar deutsches Wort, bedarfsabgeleitete Entscheidungen. So, das heißt, es ist ja was komplett anderes als oft im B2C, wo du eher Produkte reinpusht, die kein Mensch braucht. Ganz doof gesagt. Also insofern, und auch der Anteil an digital wird immer größer und dementsprechend schau einfach, dass du an diesen Touchpoints dann irgendwie sichtbar bist. Aber im Endeffekt entscheidet dann ganz viel auch, wie gut ist dein Produkt, wie gut kannst du halt eben auch dein Produkt abgrenzen zu dem Wettbewerb und wie gut matchst du einfach auch zu diesem Bedarf, aus dem ja dann die Kaufentscheidung abgeleitet wird. Also es sind schwierig der Vergleich, aber wir sehen schon eine deutlich mehr Amazonisierung quasi vom Kaufentscheidungsprozess.
Absolut. Und ich meine, gerade wenn wir über Exzellenz sprechen, ja, also B2B-Unternehmen, die exzellent sein wollen, werden, glaube ich, mehr dazu tendieren, den B2C-Trends, sage ich jetzt mal, zu folgen und sie zu nutzen, zu ihren Vorteilen. Aber wie du auch so schön sagtest, ja, es gibt noch genügend Weltmarktführer, die irgendwie auch ohne das zurechtkommen. Heißt nicht, dass sie damit nicht besser wären, ja, aber ich meine, gut, alle Mittel und alle Ressourcen sind endlich, also sie fokussieren sich dann eben auf andere Themen zuerst und werden das dann halt in ein paar Jahren erst aufgreifen.
Das war Teil 1 der vierteiligen Episodenreihe mit Patrick Schwarz. Am besten abonnierst du jetzt einfach den Podcast, denn dann verpasst du in 14 Tagen nicht die nächste Folge mit Patrick, wo wir über die Tool-Landschaft für B2B-Unternehmen oder B2B-Marketer sprechen. In der Zwischenzeit, zwischen den Folgen mit Patrick, kommen immer noch andere spannende Episoden, die du auch auf keinen Fall verpassen solltest. Und wenn dir die Episode gefallen hat, hinterlass doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple oder welcher Plattform auch immer du nutzt. Das hilft mir sehr und dann hören wir uns in Kürze wieder. Danke und tschüss.